Sie hören Kontrafunk aktuell am Freitag. Zwei Meldungen gab es in dieser Woche zum Thema Energiewende, die aufhorchen lassen. Einerseits berichtete die Zeitung Die Welt über eine Studie der Unternehmensberatung McKinsey, die besagt, dass der Erdgasverbrauch in Deutschland nicht, wie von den Energiewendeplanern im Habeckschen Wirtschaftsministerium berechnet, nach unten gehen wird, sondern Erdgas bleibt wohl weiterhin ein wichtiger Energieträger in Deutschland, sowohl für die Industrie als auch die privaten Verbraucher. Die andere Nachricht war, dass der Energieversorger E.ON dafür, dass er seine Netze weiter ausbaut, eine höhere Verzinsung haben will. Ansonsten droht er mit Ausbaustopp. Es läuft also offenbar nicht ganz rund mit der Energiewende in Deutschland. Aber auch auf die Situation in Österreich und der übrigen EU wollen wir schauen. Ich begrüße zu diesem Thema Thomas Eisenhut. Er ist Energieunternehmer aus Österreich. Er handelt mit Strom aus Wasserkraft. Guten Tag nach Wien.
Schönen guten Tag.
Herr Eisenhut, was halten Sie vom Ergebnis der McKinsey-Studie, die ja noch nicht veröffentlicht ist? Halten Sie es für möglich, dass sich Robert Habecks Strategen bei der Entwicklung des Gasverbrauchs verrechnet haben?
Das halte ich für sehr wahrscheinlich, dass es so ist. Die Energiewende ist ja quasi nichts anderes als eine Form von Planwirtschaft. Um das Klima zu retten, möchte man aus hocheffizienten Energierohstoffen aussteigen, also Gas, Kohle. Die Kernkraft hat man schon abgeschaltet und glaubt damit dann wirklich irgendetwas Positives zu bewirken. In Deutschland als auch in Österreich haben wir einen sinkenden Erdgasverbrauch, gerade in der Industrie, aufgrund der Tatsache, dass wir das Gas selber teuer gemacht haben. Wir haben uns geweigert, weiterhin Gas aus Russland zu beziehen und seitdem beziehen wir Gas durch LNG, also Flüssiggas. Und dieses Gas ist natürlich deutlich teurer, weil der Aufwand, dieses Gas zu fördern, zu verflüssigen und zu transportieren, natürlich um einiges höher ist.
Erdgas galt ja für die Ampelregierung quasi nur als Brücke ins Zeitalter von unumschränkter Wind- und Solarenergie. Deshalb sollte der Verbrauch ja schnell sinken. Können Sie sich vorstellen, warum sich das Habeck-Ministerium da so vertan hat?
Das Problem ist, dass die Mitarbeiter von Herrn Habeck versuchen, die Physik auszutricksen. Unser Wohlstand, den wir haben, basiert auf fossilen Energien, auf Kohle, auf Erdöl, auf Erdgas. Wenn wir aussteigen, kommen wir in massive Probleme rein. Erdgas brauchen wir in der Stromerzeugung, wenn wir nämlich die Erneuerbaren nicht haben. Die Erneuerbaren sind ja, sag ich mal, Zufallsenergien. Sie erzeugen nur in wenigen Stunden im Jahr Strom. Bei Photovoltaik sind das 1000 Stunden im Jahr. Volllaststunden bei Wind sind es etwa 2000 Stunden im Jahr. Das heißt, die restliche Zeit des Jahres können Sie machen, was Sie wollen, kriegen Sie keinen Strom. Und deswegen brauchen Sie natürlich auch in Zukunft Erdgas beziehungsweise andere konventionelle Stromerzeuger, die die Energie dann erzeugen, wenn Wind und Sonne nicht scheinen.
Was würde es denn bedeuten, wenn sich die Berechnungen von McKinsey bezüglich des Gasverbrauchs in Deutschland bestätigen würden? Welche Auswirkungen hätte das am Ende auf den Gaspreis in Deutschland?
Das Problem, was ich sehe, ist eine Vorgabe von Seiten der Bundesnetzagentur in Deutschland. Die Abschreibefristen für Erdgasleitungen, für die Gasnetzbetreiber, hat man ja heruntergesetzt von 50 Jahren auf 20 Jahre, um diese Klimaneutralität zu erreichen. Das hat zur Folge, dass jetzt die Gasnetzbetreiber möglichst schnell versuchen, die Gasnetze abzuschreiben, weil sie ja nicht in eine Situation reinkommen wollen, wo sie plötzlich noch auf Kosten sitzen, also die sie nicht wieder erwirtschaftet haben. Und das führt dazu, ganz klar, dass man angehalten wird, als Netzbetreiber praktisch sich selber zu demontieren, nämlich die Gasnetze herauszureißen, was ja ein Wahnsinn ist. Sie müssen sich überlegen, die ganze Industrie, Glashersteller, Getränkehersteller, die brauchen alle Erdgas. Und wenn man denen praktisch diesen Rohstoff entzieht, geht natürlich die Deindustrialisierung weiter. Und das halte ich für hochproblematisch. Also ich kann das schon vorher nur warnen, das weiter zu verfolgen.
Jahrzehntelang war Gas hier im Sommer immer preiswert und im Winter teurer. Das scheint jetzt aber nicht mehr so zu gelten. Woran liegt das? Was hat sich da verändert?
Das kann man ganz einfach erklären. Die Europäische Union hat eine Regelung herausgegeben, nach der alle Mitgliedstaaten ihre Gasspeicher bis 1. November, bis zu Beginn der Heizperiode, bis zu 90% aufzufüllen haben. Das führt dazu, dass man praktisch eine künstliche Nachfrage erzeugt hat, dass praktisch eingespeichert werden muss. Ein Gasspeicher wird immer von einem Gasspeicherbetreiber betrieben und Händler lagern dann praktisch ihr Gas dort ein. Und das erfolgt wie folgt. Man kauft jetzt zum Beispiel über die Börse sogenanntes Sommergas. Und dieses Sommergas wird dann eingespeichert in den Gasspeichern und wird aber gleichzeitig wieder verkauft für den Winterzeitraum als Wintergas. Und in der Vergangenheit war es so, dass der Spread, also die Differenz, das Sommergas eben billiger war als das Wintergas, sodass man einen Gewinn hatte und auch die Kosten decken konnte von der Einspeicherung. Und dadurch, dass die EU aber jetzt künstlich die Lieferanten gezwungen hat, beziehungsweise die Mitgliedstaaten einzuspeichern, haben sie jetzt quasi eine Nachfrage, die es eigentlich normalerweise gar nicht geben würde. Das heißt, die Lieferanten wollen natürlich keine Verluste machen, also warten sie jetzt erstmal und speichern nicht ein. Deshalb sinken aktuell die Gasspeicherstände zum Beispiel in Deutschland aktuell um die 30%. Und das tun sie deshalb nicht. Wenn wir jetzt anfangen, Gas einzuspeichern, wie die EU das will, dann machen wir sofort Verluste. Und zwar nicht nur Einkauf, Verkauf, sondern wir haben zusätzlich noch die Kosten für den Gasspeicher als solches, sind ja Mietkosten, die anfallen. Und dann ruinieren wir uns. Und deswegen halten sich die Firmen aktuell zurück. Also Gas gibt es insgesamt genug am Markt, aber die Politik hat das Gas selber künstlich verteuert.
Als großer Heilsbringer am Horizont und Ersatz fürs Gas wurde uns ja in den Jahren der Ampelregierung immer der Wasserstoff verkauft, vor allem grüner Wasserstoff, der sollte mal aus Namibia kommen, mal aus Australien oder Neuseeland. Was ist aus all diesen Plänen geworden bisher?
Bisher gar nichts. Bisher sind das alles Träumereien und Wasserstoff ist relativ aufwendig zu erzeugen. Wenn Sie im Internet mal schauen, was Wasserstoff kostet, dann liegen wir da locker beim 3- bis 4-fachen von Erdgas, also sogenannter grüner Wasserstoff. Nun gibt es auch nicht diese Produktionskapazitäten. Und das Problem ist natürlich, wie bei eigentlich allen Dingen, die irgendwie von den Grünen gefordert werden, ohne Subventionen rechnet sich das nicht. Das heißt, es wird auch keiner Wasserstoff produzieren, wenn es nicht gesichert, das heißt über Tarife oder Subventionsverträge entsprechende Abnahmen garantiert wird, wird es auch keiner produzieren. Das heißt, ich glaube an diesen ganzen Zirkus nicht.
Die andere Methode, mit der man das Erdgas aus dem Markt drängen wollte, ist die massenhafte Installation von Wärmepumpen. Die Ampelregierung wollte da bis 2030 rund 6 Millionen Wärmepumpen in Deutschland installiert haben. Ist dieses Ziel noch zu erreichen?
Auch daran glaube ich nicht. Das Problem ist bei Wärmepumpen, wenn Sie Wärmepumpen installieren, brauchen Sie erstmal natürlich den Strom dafür. Wenn Sie das natürlich mit erneuerbaren Energien machen wollen, frage ich mich, wie das funktionieren soll. Sie haben ja im Winter, wenn geheizt wird, haben Sie ja nicht die ganze Zeit die Windenergieanlagen, dass Sie Strom erzeugen. Die erzeugen das halt irgendwann natürlich, schwerpunktmäßig im Winter, aber Sie wissen nicht wann. Das Problem ist, der Strom, den Sie dann beziehen im Winter, ist relativ teuer, weil insgesamt der Energiebedarf einfach höher ist. Für Wärmepumpen braucht man nicht nur die entsprechenden Leitungen, Sie brauchen auch noch nicht nur den Strom, sondern Sie brauchen auch Techniker, die entsprechend gut ausgebildet sind. Die zu kriegen, das wird dann umso schwerer. Außerdem, wenn es besonders kalt wird, ist eine Wärmepumpe eine Stromheizung. Das heißt, mitunter wird dann die Energierechnung wahrscheinlich sogar sehr viel teurer als mit der Gasheizung.
Und damit der ganze Wind- und Solarstrom, der überall im Land hergestellt wird, zu den Verbrauchern transportiert werden kann, muss ja das Stromnetz ausgebaut werden. Aber ein wichtiger Player, nämlich E.ON, will da jetzt nicht mehr mitspielen, zumindest nicht zum bisherigen Preis. Was steckt hinter dieser Ankündigung oder Forderung von E.ON, mehr Verzinsung haben zu wollen?
Der Ausbau der erneuerbaren Energie führt dazu, dass sie zu bestimmten Zeiten des Jahres Überkapazitäten haben, womit die bisherigen Stromleitungen nicht klarkommen. Die Stromleitungen haben einen Leitungsschutz und dieser Leitungsschutz springt genau in diesem Moment an, wenn die Grenze der Kapazität erreicht ist. Und das ist, wie gesagt, nur wenige Stunden im Jahr. Und wenn man diese Leitung nicht ausbaut, dann bricht das Stromnetz zusammen, dann bricht die gesamte Stromversorgung in Deutschland zusammen. Das ist das Problem, was wir haben. Und bei E.ON ist es so, die sagen sie natürlich, es ist vollkommen egal, was ihr da macht. Wir haben Investitionen und wir wollen natürlich unsere Investitionen verzinst haben. Und bei der Energiewende ist es so, dass sie quasi das Leitungsnetz ausbauen für etwas, was sie die meiste Zeit gar nicht brauchen. Und die Kosten von dem ganzen Quatsch werden auch alle umgelegt. Deswegen steigen die Stromnetzkosten in Deutschland und auch in Österreich. In Österreich ist es so, dass man zum Beispiel jetzt für 9 Milliarden das Stromnetz ausbauen will. Und der einzige Grund, warum man das tut, ist, weil man die Solarenergie, die man in den letzten 2 bis 3 Jahren mit Subventionen gefördert hat und die man großteils gar nicht braucht, in den Westen Österreichs transportieren will, zu den Pumpspeicherkraftwerken, wo der sinnlos Strom so lange im Kreis zirkuliert, bis er gebraucht wird. Und bisher entsorgen wir sogar den Strom im Ausland zu den negativen Strompreisen. Völlig absurd.
Was würden Sie denn vorschlagen, um diesem Problem des schwankenden Flatterstroms im Netz entgegenzuwirken? Also wie könnte man diese vielen kleinen Stromerzeuger quasi an die Leine legen?
Das Einfachste, was man hier machen kann, man nutzt einfach den Markt. Und der Markt widerspiegelt die Wahrheit. Wenn wir hohe Strompreise haben, ist das ein Zeichen von Knappheit. Haben wir niedrige Preise oder negative Preise, ist es ein Zeichen von Überschuss. Und genau diese Marktsignale sollte man 1:1 an den Betreiber weiterreichen, was man bisher nicht macht. Es ist so, dass wir zum Beispiel in Österreich die Donaukraftwerke ab Mitte März abschalten bei Sonnenschein, die das Stromnetz in Österreich stabil halten, damit der solare Sinnlosstrom, der subventioniert wird, trotzdem Geld bekommt, also die Betreiber. Und das kann man ganz einfach aufheben, diesen Fehlanreiz, indem man sagt, ab der ersten Stunde, wo es negative Strompreise gibt an der Börse, wird dieser negative Strompreis 1:1 an die Betreiber durchgereicht. Dadurch werden diese vielen kleinen Betreiber natürlich schauen, dass sie nicht mehr ins Stromnetz einspeisen, den Strom, den keiner braucht. Und sie werden zudem auch versuchen, selber in eigene Speicher zu investieren.
Wie läuft denn insgesamt die Energiewende in Österreich? Macht man dort die gleichen Fehler wie in Deutschland oder was plant die neue Zuckerl- oder Zirkuskoalition in dieser Richtung?
In Österreich haben wir das Problem, dass wir die Energie dann erzeugen, wenn wir sie gar nicht brauchen. Das heißt, wir haben einen massiven Ausbau der Photovoltaik. Wir haben mittlerweile 25-30% mehr Leistung an Photovoltaik wie an Wasserkraft. Und im Winter fehlt uns der Strom. Die neue Regierung will jetzt als ersten Schritt am heutigen Freitag ein Gesetz einbringen ins Parlament und will die Energiewirtschaft und die Stromerzeuger mit einer bestimmten Leistung abschöpfen. Das heißt, ab einem Strompreis von 100 Euro die Megawattstunde, das sind 10 Cent die Kilowattstunde, soll der Mehrerlös abgeführt werden an den Staat, damit der Staat damit weiterhin die ineffiziente Energiewende subventioniert. Also man tut ein Problem zugleistern, indem man weiterhin das Problem verstärkt.
Wie würden Sie insgesamt den Zustand der Energiewende in Deutschland und Österreich beschreiben, wenn Sie es in einem Bild ausdrücken sollten?
Die Energiewende ist vergleichbar mit einer Firma, womit wir 100 Mitarbeiter haben und der Allgemeinheit erzählen, wenn wir 50 der fleißigen Mitarbeiter rausschmeißen und durch faule Mitarbeiter ersetzen, dann wird das Ergebnis dieser Firma von besonderem Nutzen sein. Und das ist natürlich totaler Unsinn. Das ist die Energiewende. Ich ersetze Effizienz durch Ineffizienz und erzähle den Leuten, dass das Ergebnis ein besseres ist als vorher. Und das ist einfach unrealistisch. Das ist ein Märchen. Und das sehen wir auch aktuell. Wir sehen es in Deutschland, dass die Industrie leidet und abwandert und die Leute immer höhere Preise haben. Die Inflation ist hoch. Und die Ursachen liegen darin vor allen Dingen in unserer falschen Energiepolitik. Wir folgen nicht mehr der Physik und der Mathematik, sondern einem Glauben und bekämpfen die Wirklichkeit mit Subventionen. Und da sind wir zum Scheitern verurteilt.
Über die Risiken und Nebenwirkungen der Energiewende in Deutschland und Österreich sprach ich mit dem Energiehändler Thomas Eisenhut. Herzlichen Dank fürs Gespräch.
Gerne.